Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Gesine Schwan.
Frau Schwan, so ein Zufall. Ich lese hier gerade in der Beschreibung Ihres neuen Buches, dass Sie einer der klügsten Köpfe des politischen, wissenschaftlichen wie kulturellen Lebens in Deutschland seien. Auch attestiert Ihnen Ihr Verlag analytischen Scharfblick.
Ach, Sie Schmeichler. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Ich bin mir sicher, keine Frau geht leichtfertig mit einer ungewollten Schwangerschaft um. Sie braucht keinen Vormund. Abtreibungen in besonderen Fällen, etwa bei Vergewaltigung, zu ermöglichen und zu entkriminalisieren, halte ich für richtig.
Das ist ja wirklich ungemein scharfsinnig. Nicht umsonst bezeichnet sie das Pro-Medien-Magazin als begeisterte Politikerin, Denkerin und... Moment, Christin? Sie sind Katholikin?
Ja. Allerdings ist mir der Punkt wichtig, dass moralische Handeln nicht bedeutet, einfach gehorsam einer Autorität zu folgen. Deshalb nennen mich einige die protestantische unter den Katholiken.
Aber die katholische Kirche bekämpft doch Abtreibungen, selbst in Fällen von Vergewaltigung, was in Ländern wie Paraguay oder Polen zu dramatischen Situationen mit Kinderschwangerschaften und Toten führt. Warum sind Sie denn dann Katholikin?
Ich glaube, dass die frohe Botschaft des Evangeliums ohne Institution nicht weitergegeben werden kann. Und deswegen, Ausreden ist keine Lösung.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitketzer Ramona und Iska. Hallo.
Hallo.
Hi.
Und Christian und Matthias. Hallo. Unsere Themen heute von Matthias: der dumme Anruf von Gesine Schwan. Ebenfalls von Matthias: Rekord bei Kirchenaustritten. Und von Christian: die Gottheit der Sendung, diesmal die achte Dynamik. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den dummen Anruf ausgesucht. Worum ging es genau? Führ uns mal ein, bitte.
Ja, hallo. Gesine Schwan hat mich aus meiner Versenkung getrieben mit ihrem neuen Buch »Warum ich die Hoffnung nicht aufgebe«. 160 Seiten, wahrscheinlich, weil sie so viel zu sagen hat, 22 Euro. Und in der Beschreibung heißt es tatsächlich, da ist mir die Kinnlade runtergeflogen, weil ich vorher ihr Interview gelesen hatte: Gesine Schwan ist einer der klügsten Köpfe des politischen, wissenschaftlichen wie kulturellen Lebens in Deutschland. Sie verbindet analytischen Scharfblick mit beharrlicher Zuversicht und eigene Überzeugungen mit großer Offenheit und weitem Horizont. Im Gespräch mit Holger Zaborowski erzählt sie sehr persönlich, welche Erfahrungen sie mit dem Glauben in schweren Zeiten gemacht hat, warum sie den Glaubensschwund für eine kulturelle Verarmung hält und weshalb sie trotz aller Kritik, die sie hat, nicht aus der katholischen Kirche austritt. Bla 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 bla. Vor allem aber, warum sie die Hoffnung trotz vielfacher Krisen nicht aufgibt. Habe ich natürlich versucht, für mein Buch eine Leseprobe zu finden, habe ich aber nicht. Es gibt auch keine Kindle-Version. Aber in dem Interview sagt Frau Schwan praktisch schon zu den ganzen Themen, die da eben erwähnt wurden, etwas. Und deswegen wollte ich jetzt mit euch dieses Interview besprechen. An diesem Interview lassen sich meiner Ansicht nach drei Dinge zeigen. Erstens, Gesine Schwan ist eine katholische Mogelpackung. Sie präsentiert sich zwar in der Öffentlichkeit erklärtermaßen als Katholikin, aber sie ist eigentlich keine. Katholisch sein ist ja irgendwie definiert. Und sie hintertreibt damit sogar ihre eigenen politischen Überzeugungen, wenn ich sie richtig verstehe. Zweitens, Frau Schwans Interview illustriert etwas, was ich intellektuellen Kurzschluss nenne. Gläubige, die kriegen ja von klein auf eingetrichtert, dass Gott da die Quelle für Moral und Sinn und Hoffnung und so weiter ist. Und weil quasi diese Frage, was gibt mir Hoffnung, was gibt Sinn und so weiter, sofort beantwortet ist, empfinden die gar nicht die Notwendigkeit, sich mal Gedanken darüber zu machen, was gibt einem eigentlich Hoffnung, was gibt einem eigentlich Sinn. Das ist dieser Kurzschluss, ne? Der Weg des geringsten Widerstandes, das lässt sich hier sehr schön zeigen. Also sie redet sich im Grunde den Glauben irgendwie schön. Und drittens, das Buch heißt ja hier, warum ich die Hoffnung nicht aufgebe. Aus Frau Schwans eigenem Interview geht hervor, dass es ihr Glaube war, der sie nach einem Schicksalsschlag in Depressionen hat verfallen lassen. Sie selber scheint das gar nicht zu merken, aber wir können es ihr erzählen, dann kann sie noch scharfsinniger analysieren. Aber zuerst für die Leute, mit der Gnade der späten Geburt nennt man das, glaube ich. Ne? Wer ist überhaupt Gesine Schwan? In dem Pro-Artikel heißt es, Gesine Schwan, Jahrgang 1943, ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied in der SPD. Ist das vielleicht die alte Tante, von der man im Zusammenhang immer hört? Seit 2014 ist sie Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Zweimal trat sie als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten an. Sie unterlag jeweils Horst Köhler. Mehrfach war Schwan schon Präsidentin von Universitäten, etwa der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Heute ist sie mehrfache Autorin, Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Und für uns ist natürlich auch ihre christliche Sozialisation interessant. Im Interview sagt sie, meine Mutter war katholisch und hat mich zur Kirche mitgenommen. Ich fühlte mich dort wohl und fand dort mein geistliches Zuhause. Auf einer alten Website von Frau Schwan, die hat sie wohl damals schnell ins Leben gerufen, als sie Bundespräsidentin werden wollte, da hieß es, ihre Mutter war politisch aktive Katholikin. Also sie war nicht nur katholisch, sondern politisch aktiv. Und ihr erster Mann, Alexander Schwan, war ebenfalls Politikwissenschaftler, also sicher Politikwissenschaftlerin, hat aber unter anderem auch katholische Theologie studiert und engagierte sich unter anderem im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also die sind nicht nur Kirchenmitglied, sondern, also bei ihr weiß ich es nicht, aber das ist schon eine ziemlich katholische oder sagen wir überdurchschnittlich katholische Sozialisation. So, kommen wir zu meinem ersten Punkt. Frau Schwan ist eine katholische Mogelpackung. Indiz Nummer 1. Im Interview wird Schwan gefragt, also die Interviewer sind ja Evangelikale, muss man hier dazu sagen. Ne? Sie sind katholische Christin. Was bedeutet Ihnen der Glaube? Und was ist das Besondere am katholischen Glauben für Sie? Und jetzt sagt Frau Schwan, theologisch kann ich dem Menschenbild von Thomas von Aquin viel abgewinnen. Das Sinnliche und Intellektuelle gehören hier zusammen. Außerdem ist mir der Punkt wichtig, dass moralisches Handeln nicht bedeutet, einfach gehorsam einer Autorität zu folgen. Die Freiheit, die ich mir nehme, geht auch mit Verantwortung einher. Mit diesem Menschenbild nennen mich einige die Protestantische unter den Katholiken. Gegen diese Bezeichnung habe ich nichts. Und was meint ihr? Klingt das, als sei sie katholisch?
Das ist sehr interessant, dass sie Thomas von Aquin nennt, weil Thomas von Aquin ist ja Mittelalter. Das klingt für mich schon katholisch, andererseits alles andere nicht. Als Matthias nicht da war, wurden wir in Religionsunterricht mit Jörn geschickt. Und dann haben wir die Glaubensprinzipien des Katholizismus gelernt. Und da steht irgendwas mit Jesus ganz oben. Und dann kommt irgendwo der Papst, aber das erwähnt sie gar nicht. Das ist nicht das, was wichtig ist. Und katholisch heißt doch eigentlich weltumspannende Glaubensgemeinschaft. Auch dieser Punkt wird von der Theologin nicht erwähnt.
Na, sie ist nicht Theologin. Sie ist ja Politikwissenschaftlerin.
Dann kann sie das natürlich nicht wissen. Andererseits klingt das so für mich wie eine typische Katholikin, die eigentlich nicht weiß, was passiert in ihrem Laden, aber dann sollte sich nicht zu solchen religiösen Fragen äußern.
Also wenn sie sagt, dass moralisches Handeln für sie nicht bedeutet, einfach gehorsam einer Autorität zu folgen, der Glaubensgehorsam ist aber ein ganz zentraler Punkt des Katholizismus, der dann nicht einfach verzichtet werden können. Das wird illustriert auch ganz drastisch in der Geschichte mit der Opferung Isaaks durch Abraham. Diese Geschichte will sagen, dass Gott und ihre Priester als Vertreter haben das letzte Wort. Und sie sagt jetzt, das moralische Handeln, die moralische Überlegung, die moralische Abwägung des Einzelnen, das hat das letzte Wort. Und das ist einfach nicht katholisch, das ist Unsinn. Da kann sie nur austreten. Und ein letzter Punkt, Thomas von Aquin, ne, dass der so intellektuell war und so weiter, das finde ich eigentlich ziemlich seltsam. Das sagen im Grunde nur Leute, die den gar nicht verstanden haben und die da halt einfach irgendwas nachplappern und sich von seinem Geschwurbel haben einfangen lassen. Denn alles, was er gesagt hat, also Thomas von Aquin, ist entweder logisch widerlegt, logisch unsinnig oder von vornherein einfach wahnsinnig. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen, aber halt so dieser Glanz von Thomas von Aquin, der so wahnsinnig intellektuell gewesen wäre, ist nach heutigem Maßstab wirklich töricht.
Also für mich war halt bemerkenswert, sie wird gefragt, was ist für sie das Besondere am katholischen Glauben? Und ihre Antwort ist, man nennt mich auch die Protestantische unter den Katholiken. Und das Einzige, was sie sagt, was jetzt überhaupt irgendwie mit dem katholischen Katholizismus zu tun hat, ist Thomas von Aquin, aber dem kann sie auch nur was abgewinnen und das zieht sich offenbar auch nur auf das Zusammengehen von sinnlich und intellektuell. Also, dann brauche ich mich auch nicht als Katholikin zu präsentieren, wenn ich auf die Frage, was ist das Besondere am katholischen Glauben, für Sie nichts sagen kann. Ne? Kommen wir zu Indiz Nummer zwei. Ich sprach ja schon von Ihrem ersten Mann, und der war auch katholisch. Und der war geschieden, das heißt, die beiden lebten zusammen in Sünde. Das lässt die katholische Kirche nicht zu. Josef Goebbels ist deswegen exkommuniziert worden. Der hat eine geschiedene Protestantin geheiratet. Frau Schwan macht sich derselben Dinge schuldig, nur hintereinander. Sie hat erst den Geschiedenen geheiratet und jetzt einen Protestanten. Der jetzige Mann ist Protestant. Also für normale Leute ist das ja aus heutiger Sicht völlig egal und in Ordnung, dass man sich scheiden lässt. Also die anfängliche Euphorie bei der Eheschließung, dass man sein ganzes Leben lang zusammenbleibt und sich auch nicht irgendwie mal weiterentwickelt oder ändert, das kann halt mal schief gehen. Aber wenn man das jetzt macht, dann sollte man vielleicht diese Katholikin nicht so raushängen, ne? Oder für jemanden, der sich jetzt ausdrücklich als Katholikin präsentiert, passt es irgendwie nicht. Und deswegen meine ich, darf man es hier mal erwähnen. So, jetzt kommen wir aber zu den krasseren Sachen. Indiz Nummer drei. Im Interview wird Schwan gefragt, wie stehen Sie zum Lebensschutz bei Abtreibung? Und da sagt sie eben, wichtig ist, dass alle ethischen Aspekte bedacht werden. Ich bin mir sicher, keine Frau geht leichtfertig mit dieser Ausnahmesituation um. Sie braucht keinen Vormund. So, nachdem sie jetzt gesagt hat, die Frauen brauchen keinen Vormund, sagt sie sofort hinterher, Abtreibung in besonderen Fällen, etwa bei Vergewaltigung zu ermöglichen und zu entkriminalisieren, halte ich für richtig. Also, das ist erstmal schon mal unkatholisch. Wir hatten vorhin über das Gewissen gesprochen. Und ich habe nachgeguckt, die katholische Kirche lässt grundsätzlich, sag mal, so eine Tür offen für Gewissensentscheidungen. Aber bei bestimmten Sachen darf man sich nicht nach seinem Gewissen rissen. Und Abtreibung ist genau so ein Punkt, weil da ja ein anderer Mensch nach katholischer Vorstellung getötet wird. Und da darf man sich nicht nach seinem Gewissen regeln. Also, diese Auffassung ist unkatholisch, die Frau Schwan hier vertritt. Oder antikatholisch, könnte man auch sagen. Aber was mich jetzt interessieren würde bei euch, versteht ihr, welche Position sie eigentlich vertritt? Einerseits sagt sie, die Frauen machen sich das bestimmt nicht leichtfertig und die brauchen keinen Vormund. Aber andererseits erklärt sie ja nur, dass jetzt beispielsweise in besonderen Fällen wie Vergewaltigung Abtreibungen zulässig sein sollen. Das heißt, ob diese jetzige Regelung, dass man nach einer Pflichtberatung straffrei abtreiben darf, das wird mir gar nicht klar. Welche Position sie hier vertritt?
Vor allen Dingen, weil das auch tatsächlich unrealistisch ist. Sagen wir mal, eine Frau wurde jetzt vergewaltigt und merkt nach 2-3 Wochen irgendwann mal, ne, dass sie schwanger ist. Es ist ja nun nicht so, dass jede Vergewaltigung angezeigt wird. Wie willst du das denn beweisen, dass du tatsächlich, ich meine, es geht ja nicht jede Frau direkt, na, die Tat ist jetzt vor 5 Minuten passiert, die Frau geht direkt zur Polizei.
Ist nicht praktikabel, weil man ja dazu praktisch nachweisen müsste, dass man vergewaltigt ist. Aber wir wissen ja nicht, was die große Grundsatzpolitikerin hier will, weil sie sich praktisch nur in so Extremen äußert. Sie sagt ja, manche, die wollen Abtreibung ohne jede Bedingung freigeben. Ich frage mich, wer? Und dann sagt sie, ja, das sei jetzt ihre Position nicht. Aber das hilft einem halt nicht weiter.
Es ist einfach so gar nicht umsetzbar, dass man sagt, ja, in Vergewaltigungsfällen, weil so viele Vergewaltigungen werden gar nicht angezeigt.
Also, wir haben jetzt festgestellt, dass Frau Schwan auch auf Nachfrage eigentlich überhaupt nicht sagen kann, warum sie katholisch ist. Und das, was wir von ihr wissen, ist eigentlich antikatholisch. Und damit stellt sich natürlich die Frage, warum die in der katholischen Kirche ist. Und dazu hat sie auch was gesagt. Sie wurde gefragt, wie begegnen Sie als Mitglied der katholischen Kirche den Missbrauchsskandalen der vergangenen Jahre? Und da sagt sie zunächst, vielleicht 10% der Priester haben Missbrauch begangen. Das sage ich nicht, um es zu relativieren. Ich selber habe nie Priester, weil sie Priester sind, als Autorität empfohlen. Das ist auch schon wieder unkatholisch. Ich habe auch die Kirche, nur weil sie Kirche ist, nicht als Autorität empfunden. Ist auch unkatholisch. Sie war für mich immer eine göttliche Stiftung und eine menschliche Organisation zugleich. Und die göttliche Stiftung ist das, worauf sie hoffentlich weiter bauen kann. Die menschliche Organisation ist genauso schlecht wie die von Parteien und Lobbygruppen. Also ich weiß nicht, habt ihr von Parteien und Lobbygruppen gehört, die international Kindesmissbrauch vertuscht haben und ihre Funktionäre da versetzt haben? Okay, war eine rhetorische Frage.
Aber eine Sache möchte ich da kurz noch sagen. Das ist ja erklärungsbedürftig, dass jetzt plötzlich sie sagt, ja, die sind ja genauso schlecht. Da hofft sie ja auf Zustimmung. Nur, dass alle sagen, ja, das ist ja so eine ganz patente Frau, ne, die hat das Herz auf dem richtigen Fleck und die spricht auch mal aus, was Sache ist und so, ne. Aber letztlich beruht doch das ganze Priestertum darauf, dass Priester eben besonders sind, von Gott geweiht, von Gott irgendwie ermächtigt, also erstmal befähigt und dadurch dann auch ermächtigt. Und jetzt soll das alles nicht stimmen und das wischt sie einfach so weg, so vom Tisch, so zack, ne? Das ist ja wohl ein starkes Stück. Also da würde ich mal also ein ganz dickes rotes Fragezeichen da an Rand schreiben. Und die göttliche Stiftung ist genauso erklärungsbedürftig. Dass die Kirche eine göttliche Stiftung ist, also sie unterscheidet ja zwischen der Kirche als göttliche Stiftung und als menschliche Organisation. Aber ich sehe nur die menschliche Organisation. Wenn sie dann noch was anderes sieht, dann kann sie mir mal sagen, durch welche Brille sie das betrachtet. Wo ist die Kirche als göttliche Stiftung? Sehe ich nicht. Matthias, siehst du das? Siehst du die Kirche als göttliche Stiftung? Weil ich sehe nur die menschliche.
Nein. Also ich hatte hier auch, mir ging immer so der Begriff Pippi Langstrumpf-Katholikin durch den Kopf, weil sie sich irgendwie so alles rausnimmt, wie es ihr gerade gefällt. Naja, so Weihrauch und Spitzenröckchen, das findet sie wohl gut. Aber dann hier so in Sünde leben, das geht dann auch irgendwie, ne? Aber ich meine, dass sie hier auch nur so diese gängigen Talking Points, so Sprachregelungen wiedergibt, die man von der Kirche kennt. Ja, menschliche Regelungen und so weiter. Also da scheint mir jetzt auch kein großer Denkaufwand hinter zu hocken.
Und es sind wieder nur Ausreden. Weil wenn die Kirche wirklich so schlecht ist und wenn sich das in 2000 Jahren nicht geändert hat mit den ganzen Auf und Abs, dann muss sie weg. Oder sie muss irgendeine Aufsicht bekommen oder was weiß ich was. Oder sie ist einfach gesellschaftlich im Abseits und nicht relevant. Aber schon kommt die Ausrede, dass diese Kirche doch noch gerettet wird, weil das ist ja eine göttliche Stiftung und so weiter. Ne? Dann darf die Kirche dann doch wieder mitmachen.
Also da könnte man ja erst recht austreten, ne? Denn wenn es jetzt so eine göttliche, das wäre ja quasi die Probe aufs Exempel, ne? Wenn alle austreten würden und die Kirche wäre eine göttliche Stiftung, dann würde der Herrgott sie ja sicher irgendwie retten. Ne?
Ja.
Aber um das festzustellen, müssten erstmal alle austreten.
Ja, und sie sagt auch, ihr könnt labern, was ihr wollt, ihr werdet die Kirche nicht los. Und selbst wenn die Kirche als menschliche Gruppe das Schlimmste ist, was wir je hatten, aber sie ist göttlich gestiftet und Gott geht nicht weg und seine göttliche Kirche geht auch nicht weg. Und das ist schon so ungefähr wie die Regierung in der DDR. Ihr könnt labern, was ihr wollt, wir werden nicht gehen. Und dann irgendwann muss man sie halt rauswerfen und wir werden sie rauswerfen.
Den Sozialismus in seinem Lauf halten, weder Ochs und Esel auf, ne? Das wurde doch noch kurz vorm Fall der Mauer kundgetan.
Wenn sie sagt, die göttliche Kirche wird nicht gehen, egal wie schlecht sie ist, dann motiviert mich das jetzt, Gegenteil zu beweisen, dass die Kirche doch gehen wird.
Vor allen Dingen, sie sagt zwar, dass sie nicht relativieren will, vor allen Dingen nur 10%, wenn die Zahl eigentlich 0 sein sollte. Und zweitens ist 10% sind ja nur die aktiven Täter. Dann kommen aber die ganzen Führungsriegen da oben drüber, die das gewusst haben. Das heißt, es sind viel, viel mehr Leute Mitwisser als aktive Täter gewesen. Erstens mal das. Und zweitens, natürlich relativiert sie doch. Nach dem Motto, die anderen sind ja auch nicht besser. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass die Telekom oder Rewe irgendwie weltweit da irgendwie aktive Missbrauchtäter schützt und verschifft und die Opfer zum Schweigen bringt und um Schmerzensgeld falsch und solche Scherzigkeiten. Also natürlich relativiert sie.
Aber das sagt sie ja auch selber, nämlich in dem zweiten Teil dieses Zitats. Matthias, willst du diesen zweiten Teil noch vortragen schnell, weil sie das...
Sie sagt, ich selbst habe nie Priester, weil sie Priester sind, als Autorität empfunden. Ja, aber die Opfer, die haben sich die Priester genau deshalb rausgesucht, weil die Priester als Autorität gesucht haben. Sie erkennt nicht, dass die Kirche auf andere Leute eine andere Wirkung haben kann als auf sie. Okay, dann komme ich jetzt zu dem, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das Finale ihres Beitrags hier. Ich bin nicht völlig entsetzt, dass es in der Kirche all diese negativen menschlichen Taten gibt, weil sie die Kirche ja als menschliche Institution sieht. Aber ich bin entsetzt darüber, dass bis in die höchsten Ebenen, damit meine ich auch Papst Benedikt, so simple Entschuldigungen vorgebracht werden. In einer Institution, die einen so hohen moralischen Anspruch erhebt. Allerdings glaube ich, dass die frohe Botschaft des Evangeliums ohne Institution nicht weitergegeben werden kann. Und deswegen, austreten ist keine Lösung. Findet ihr das überzeugend?
Also sie sagt einerseits, diese Institution ist unverzichtbar zur Weitergabe dieser frohen Botschaft und anderer sagt sie halt, dass diese Organisation bis in die Spitzen korrupt ist. Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam.
Also was ich hier krass finde, das ist aber typisch für Katholiken. Nehmen wir mal an, dass die frohe Botschaft braucht eine Institution, die sie weitergibt. dann könnte sie doch einfach bei den Protestanten eintreten. Die geben doch auch die Botschaft weiter. Und die sind doch eh offenbar noch näher an den Vorstellungen von Frau Schwan wie die katholische Kirche. Und das ist für mich auch sowas, was ich bei Katholiken speziell wahrnehme. Die katholische Kirche trichtert ja ihren eigenen Mitgliedern von klein auf ein, dass sie die einzig wahre Kirche ist. Ne? Und das führt offenbar dazu, dass jetzt so Leute wie Frau Schwan überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, auch überhaupt den Wechsel in eine andere Kirche zu erwägen, obwohl doch hier für einen Außenstehenden anhand ihrer eigenen Äußerungen und Verhalten auf der Hand liegt, dass sie, sagen wir mal, bei den Protestanten besser aufgehoben wäre, wenn es da jedenfalls ein bisschen sinnlicher zuginge. Und dass jetzt diese große Denkerin hier von der Institution spricht, die das Evangelium weitergibt, wofür es die katholische Kirche überhaupt nicht benötigt und dann sagt, Austritt aus der katholischen Kirche, da genau darum ging es ja hier, sei keine Lösung, das ist für mich krass. Ich glaube, die hört sich selber nicht zu. Das ist doch eigentlich peinlich, wenn man sowas äußert. Also das Buch, das kann man sich sparen, wenn sie da auch nur solche Sachen in Lang sagt.
Es ist ja so dargestellt, dass sie sagt, dass in die höchsten Ebenen quasi moralisch korrupt sind, obwohl sie einen hohen Anspruch haben. Aber Austreten auch keine Lösung ist. Dann sollten wir doch fragen, was ist eine Lösung? Nun, wir wissen ja schon, dass die katholische Kirche keine demokratischen Wahlen zulässt. Also Wahl ist auch keine Lösung. Das, man kann die nicht abwählen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lösen die obersten Spitzen ab durch Revolution in der katholischen Kirche, was ja nicht erlaubt ist, weil man nicht die Autoritäten rebellieren kann. Nach den Strukturen in der katholischen Religion, dann bleibt eigentlich nur noch eine einzige Lösung, göttliches Eingreifen. Gott selbst muss den Papst beim Scheißen treffen und dann ist das Problem gelöst und der Tatbestand, dass das nicht passiert, ist ein überzeugender Beweis, dass Gott nicht existiert.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier eher so ein bisschen um Macht geht, ja. Das geht jetzt alles so ein bisschen im Bach runter. Und für mich gehört sie zu den Menschen, die da ein bisschen Angst hat, ja, dass diese Macht verschwindet. Das ist für mich heuchlerisch alles.
Sie prägt sich halt wirklich so ein bisschen die Sachen aus und versucht das dann irgendwie mit ihren angeblich katholischen Glauben dann zusammenzuwursteln, aber auch irgendwie noch an der Gesellschaft dran zu bleiben, obwohl das aber halt wirklich mit dem katholischen Glauben nichts zu tun hat. Also der katholische Glauben verbietet Abbrüche auch bei Vergewaltigung. Selbst bei minderjährigen Inzestopfern, die vom Vater vergewaltigt worden sind und schwanger geworden sind, diese Schwangerschaften müssen ausgetragen werden. Das ist so. Das ist der katholische Glaube, ob ihr das jetzt nun gefällt oder nicht. Wenn sie den so blöd findet, dann darf sie sich nicht als Katholikin bezeichnen.
Mir sind doch zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass sie wieder so ein, sag mal, übertriebenes Strohmann-Argument bringt. Austritt ist keine Lösung. Es fordert ja niemand von Frau Schwan, dass sie das Missbrauchsproblem und die Korruption in der katholischen Kirche lösen soll. Das ist wieder so ein typisches Theologenargument, wo der Maßstab unerreichbar hoch angesetzt wird und dann wird gesagt, ja, es hat ja eh keinen Sinn. Ne? Aber es hat sich ja gezeigt, dass die Bischöfe überhaupt nur auf Druck reagieren. A, öffentlichen Druck, dass auch die Medien mal kritischer berichten und dass die Leute aus der Kirche austreten. Letztes Jahr war es auch für über 1 Million Katholiken die richtige Entscheidung, aus der Kirche auszutreten. Das andere ist, man merkt ja hier bei diesem dummen Argument, dass Frau Schwan rationalisiert. Also sich jetzt auch mal so selber einredet, das wäre der Grund, dann fragt man sich ja, was der wahre Grund. Und sie sagt ja am Anfang selber, dass sie sich in der katholischen Kirche wohlfühlt und dass es ihr geistliches Zuhause ist. So dass ich mal spekulieren würde, sie hat Angst um ihr geistliches Zuhause, in dem sie sich wohlfühlt, wenn jetzt alle aus der katholischen Kirche austreten würden. Und sie rationalisiert sich das jetzt aber mit diesem Argument, ja, Austritt ist auch keine Lösung. So, Indiz Nummer 4, dass Frau Schwan eine katholische Mogelpackung ist und das auch weiß. Im Interview sagt Schwan, im Übrigen stimmen meine christlichen Werte mit den Grundwerten der SPD überein. Und was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass Frau Schwan nicht von katholischen Werten, sondern lediglich von christlichen Werten spricht. Und das hat natürlich seinen Grund, denn die katholische Lehre stimmt eben nicht mit den Grundwerten der SPD überein. Also Frau Schwan will ja jetzt praktisch sagen, dass es beides kompatibel ist, ihr Weltbild, ihr Glaube und die SPD-Werte. Aber was sie sagt, ist halt ein christlicher Glaube, aber nicht speziell der katholische Glaube. Und ich habe natürlich nachgeguckt in den Grundwerten der SPD, wo Frau Schwan ja seit Jahrzehnten mitarbeitet und seit 9 Jahren den Vorsitz führt. Da steht, wir wenden uns gegen jede Form von Privilegien oder Benachteiligung aufgrund der Herkunft, des Standes, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Religion. Und das ist halt mit katholischen Vorstellungen nicht kompatibel. Und das heißt, Frau Schwan weiß insgeheim, dass sie ja keine echte Katholikin ist. Sie meint, weil sie mit als Kind getauft wurde und offiziell jetzt quasi pro forma Mitglied der Kirche ist, kann sie sich als Katholikin bezeichnen.
Sie redet nach allem dem, was sich gut anhört. Und deswegen widerspricht sich auch vieles. Und sie denkt, dass alle Menschen, wir halt nicht, aber alle Menschen, dass die das nicht merken.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Auf der einen Seite will sie dazugehören, auf der anderen Seite will sie aber auch dann quasi im allgemeinen Wertekanon mitschwimmen und sie will aber auch etwas Besonderes sein. Und ich glaube, dass Logik nicht sehr hoch angesiedelt sind bei ihr. Sie, ist es so quasi, es erinnert mich an Frau Käßmann, um was ganz Schlimmes zu sagen, dass nicht wichtig ist, was sie sagt, sondern wie sie es sagt und wem sie es sagt. Und die Inhalte sind eigentlich sekundär. Und deswegen scheitern wir an der Interpretation von Frau Schwan, weil wir sie wörtlich nehmen. Aber sie will gar nicht wörtlich verstanden werden, sondern sie ist so eine Wischiwaschi-Katholikin irgendwie, die einfach nur dazugehören möchte und aber auch nicht anecken möchte.
Okay, dann kommen wir jetzt zum intellektuellen Kurzschluss. Und wie schon gesagt, ich meine damit etwas, was ich speziell bei Katholiken immer wieder beobachte. Die kriegen von klein auf gesagt, Gott ist der Grund für dies, Gott ist der Grund für das, also speziell Hoffnung, brauchen die gar nicht mehr darüber nachzudenken, was motiviert eigentlich Menschen, was gibt Menschen eigentlich Hoffnung, ne? Weil die Antwort ist ja da, Gott. Und Gott funktioniert halt immer als Antwort. Und das ist so dieser Kurzschluss, der selbst in den offensichtlichsten Fällen verhindert, dass die merken, sagen wir, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Beispiel 1, Hoffnung. Sie wird gefragt, ihr Buch handelt von Hoffnung. Denken Sie, dass es in dieser Zeit mehr Hoffnung braucht als zuvor? Sie sagt, das glaube ich nicht, bla bla bla. In meinen jungen Jahren hatte meine Generation die Hoffnung, dass Demokratien gestärkt werden, es gerechter zugehen wird, mehr Gleichberechtigung, Solidarität und Partizipation entstehen werden. Doch viele Hoffnungen sind nicht erfüllt worden. Und jetzt kommt's. Das Einzige, was hilft, daran nicht zu verzweifeln, ist, etwas dagegen zu tun. Das ist völlig säkular, das hat überhaupt nichts mit Gott, das hat überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun. Also sie sagt jetzt nicht ausdrücklich, dass die Hoffnung jetzt von Gott kommt, aber wir sprechen ja hier im religiösen Kontext, ne, mit diesem evangelikalen Magazin. Und hier fällt doch sofort ins Auge, dass sie selber quasi erkennt, ohne natürlich drüber nachzudenken, dass das, was sie nicht verzweifeln lässt, überhaupt nichts mit Gott oder dem Christentum zu tun hat. Beispiel 2. Grundvertrauen. Offenbar hat der Interviewer gemerkt, dass das keine christliche Motivation ist und hakt nach. Was bedeutet für Sie Hoffnung in Verbindung mit dem christlichen Glauben? Und jetzt sagt Frau Schwan, letztlich ist es das Grundvertrauen, dass die Schöpfung und das Leben nicht sinnlos sind, dass nicht alles in ein schwarzes Loch führt. Die Grundannahme, dass diese Welt zum Guten geschaffen ist. Um das zu hoffen, brauche ich Vertrauen auf Gott. Die Berechtigung der Hoffnung kann ich nicht empirisch belegen. Ramona macht den Doppelfacepalm. Frage, braucht es tatsächlich Gott, um Hoffnung zu haben? Oder umgekehrt, gibt es für Atheisten keine Hoffnung? Was meint ihr?
Also nachdem Gott ja völlig versagt hat und die Hoffnung auf ihn sich als ein schrecklicher Irrweg entpuppt hat, bleibt doch gar nichts anderes. Also letztlich, wie viele Beweise will sie denn noch haben?
Okay, das beantwortet schon meine letzte Frage hier. Ist es vernünftig zu glauben, dass die Welt zum Guten geschaffen wurde, wenn man das, das sagt sie ja selber, nicht empirisch belegen kann? Und was sie meint ist wohl, dass die Welt nicht nur nicht gut ist, sondern dass sie schlecht, leidvoll und ungerecht ist. Ne, das in dem anderen, was sie sagt, da merkt man das. Also sie sagt nicht nur, die Welt ist nicht perfekt, sondern die Welt ist richtig scheiße. Das hat sie ja am Leib ihres ersten Mannes gemerkt. Und dann bräuchte man doch ein vernünftiges Argument, jetzt an das Gegenteil zu glauben, dass die Welt irgendwie zum Guten gemacht ist. Oder man setzt sich halt dem Verdacht aus, dass es Wunschdenken ist. Das kann übel nach hinten losgehen. Meine Frage ist, das ist wieder ihrer dumme Argumentationstechnik, muss man ohne Gott glauben, dass alles in ein schwarzes Loch führt. Also erstmal, ich glaube, es ist ja so, dass alles in ein schwarzes Loch führt. Ne? Irgendwann bläht sich, glaube ich, die Sonne auf. Also das dauert noch ein bisschen. Da ist die Latte wieder so hoch gehängt und dann sagt sie, ja, als Christ muss ich das aber nicht glauben. Aber sie hängt die Latte so hoch, dass auch jeder andere sagen kann, also was ein Scheiß. Also darauf brauchen wir ja echt nicht zu konzentrieren.
Uns geht es so gut ging's der Menschheit eigentlich noch nie. Wir haben so viel Fortschritt, wir haben Ethik, wir haben ein eigenes Regelwerk, das überhaupt nichts mit dem Vatikan oder katholisch oder sonst was zu tun hat. Wir haben das alleine geschafft mit unserer Vernunft. Woher kommt es, dass sie denkt, ein schwarzes Loch und dieses Theater, was sie da...
Ich meine, hier liegt der Verdacht nahe, dass sie einfach diese plumpe Denke hat, wenn ich als Christ Hoffnung habe, dann muss es für Nicht-Christen hoffnungslos sein.
Mir ist nicht ganz klar, auf was sie da überhaupt hofft. Sie hofft ja nicht, dass sie irgendwann ins Jenseits transferiert wird und da ist alles schön. Sie hofft ja, dass diese Welt, in der wir uns jetzt tatsächlich befinden, dass das zum Guten geschaffen ist. Und wenn das, was wir in der Welt heute vorfinden, das Gute sein soll, dann habe ich da doch einige Fragen, weil die Welt ist nicht gut. Wir haben Auschwitz gehabt, die Evolution basiert auf Leid, das Universum ist uns scheißegal, die 99% der Oberfläche auf unserem Planeten ist tödlich, die ganze Tierwelt will uns fressen. Was meint sie mit, dass diese Welt zum Guten geschaffen ist? Also ich hoffe, dass diese Welt einfach so schlecht ist, wie sie ist und dass man irgendwas dran ändern kann.
Ich glaube, zum Guten meint sie, dass die Welt, auch wenn sie jetzt scheiße ist, sich irgendwie bessert, weil Gott das irgendwie so vorgesehen hat.
Aber wenn Gott es vorgesehen hat, wenn er praktisch sagt, vertraut mir, das läuft alles so in die richtigen Bahnen und ich habe das schon im Griff und er sieht mich nicht, aber ich bin da und so. Das ist ja entweder wirr, weil wir hatten Auschwitz, oder er sagt uns, ja, das gehört eben mit zu meinem großen Plan und den Plan kann er mal schön für sich behalten.
Na wieso? Jörn, du hast es doch gerade selber bewiesen. Früher hatten wir Auschwitz, jetzt haben wir es nicht mehr, also hat es sich zum Besseren gewendet. Schachmatt.
Ja, aber wir hatten es. Wir mussten da erstmal durch und das ist nicht akzeptabel. Also ich finde einfach, also ich kann über dieses Stöckchen nicht springen, dass sie über das Gute und dass dieses Gute von Gott kommt und dass das immer noch, dass wir immer noch auf seinen Schienen fahren, das kann ich nicht akzeptieren. Diese Idee ist seit Auschwitz widerlegt. Und zu sagen, es wäre nicht widerlegt, ist pervers.
Ich habe ja mal gesagt, Gläubige meinen, eine Erklärung ist ein Satz mit weil. Ja? Und damit meine ich, also hier steht jetzt nicht unbedingt das weil direkt im Text, aber sie sagt irgendwas. Und das hört sich jetzt, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann hören sich diese Sachen so an, als seien das Erklärungen. Ne? Aber das ist wirklich nur so, wenn man sich selber nicht zuhört und nicht darüber nachdenkt, was eigentlich gesagt wird oder beziehungsweise was man selber denkt. Man plappert einfach nur irgendwelche Sachen nach. Das ist ja jetzt auch nichts Originelles, was sie hier sagt. Das war hier das Grundvertrauen. Beispiel 3. Politik braucht Vertrauen. Im Interview sagt sie, Politik braucht im Übrigen Vertrauen und dieses Vertrauen kann durch den Glauben gestärkt werden. Es hilft doch erkennbar bereits das Wissen, dass man die Welt ein Stück besser machen kann. Und dieses Wissen stützt sich auf Erfahrung. Dass entweder man hat das in der Vergangenheit schon mal geschafft oder man hat so einen Wirkmechanismus, der aber jetzt nicht Gott ist, zu dem man betet, sondern, sagen wir mal, weiß ich, Volksbegehren oder sowas. Und dass das so ist, müsste Frau Schwan eigentlich aus mindestens 2 Gründen wissen. Und der erste Grund ist, die SPD-Grundwertekommission, in der Frau Schwan selbst jahrelang mitgearbeitet hat und der sie seit 9 Jahren vorsitzt, beschreibt beispielsweise die Vision des demokratischen Sozialismus so. Die Idee des demokratischen Sozialismus verlangt eine Ordnung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, in der alle Menschen ein Leben ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, also in sozialer und menschlicher Sicherheit führen können. Der demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft, deren Verwirklichung für uns eine dauernde Aufgabe ist. Das ist aus diesem SPD-Grundwerte. Und es kommt hier jetzt natürlich nicht darauf ran, ob wir das jetzt politisch für schlau halten oder für falsch. Der Punkt ist, man sieht hier, es gibt den Wunsch, etwas zu verbessern und die Erwartung, dass man, sagen wir mal, in der Demokratie auch tatsächlich eine Verbesserung erreichen kann. Und das reicht als für Hoffnung und als Motivation aus. Dafür braucht es keinen Gott. Also auch Christen engagieren sich nur da, wo sie erwarten können, dass sie eine Verbesserung herbeiführen. Wäre das anders, würden Christen zum Beispiel auch für das Nachwachsen von amputierten Gliedmaßen beten. Die kleben hier wieder diesen Pfropfen, dieses Siegel Gott drauf, das verhindert, dass die merken, wie man eigentlich zu einer Motivation kommt und dann sagen sie, ja, Gott hilft mir hier irgendwie mit Vertrauen und so weiter. Und das ist eben dieser intellektuelle Kurzschluss, der verhindert, dass die mal weiterdenken und dadurch mal aus ihrem Glauben rauskommen.
Also ich möchte eine Sache noch rausgreifen, und zwar vorhin ging es darum, Politik braucht Vertrauen. Und wenn das nicht nur trivial gemeint ist, also das Vertrauen, dass halt jetzt nicht irgendwie morgen plötzlich sich alle völlig wirr verhalten oder irgendwie so, ja, dann finde ich es also irgendwie kritikwürdig, weil Politik setzt ja einen rechtlichen Rahmen. Da kannst du dich noch einfach nicht nur sagen, ja, ich vertraue darauf, dass das schon richtig ist. Was war, ihr fallt in Ohnmacht vor Langeweile, aber ich sage es trotzdem, was war mit den Rechten der Homosexuellen, die da beschränkt wurden? Da waren alle Katholiken, also sprich die CDU, CSU, aber auch viele andere, aber die waren alle überzeugt und hatten das Vertrauen, dass sie schon irgendwie das Richtige machen. Und so billig kann man heute einfach nicht mehr argumentieren. Das ist schiefgegangen, und zwar für eine ganze Menge Leute und über eine lange Zeit. Und in aller Öffentlichkeit. Und man kann nicht einfach mehr sagen, ja, ich vertraue halt, dass ich da irgendwie das richtig mache und so. Sorry.
Die hatten ja damals die Vorstellung, dass das Gute, auf das man hinarbeitete, war, die Jugend vor diesen Schwulen zu schützen. Ne? Also das Problem war nicht, dass da irgendein Mangel war und der nicht behoben werden konnte, sondern das Problem war, dass die was aus heutiger Sicht Falsches als Gutes meinten zu erkennen und dann da volle Kanne darauf hingearbeitet haben.
Ja, aber sie brauchen eben nicht nur Vertrauen, dass ihre Mittel, die sie ergreifen, richtig sind, sondern sie müssen eben auch Vertrauen haben, dass ihre Ziele die richtigen sind. Und da sind sie leider auf die Fresse gefallen, zum Schaden anderer. Die Frau Schwan kann ja ihr Vertrauen für sich privat irgendwie anwenden, aber doch nicht als Politikerin, die für so viele unterschiedliche Leute, Muslime, Konfessionslose, Alte, Junge, da muss sie einfach professioneller rangehen und so einfach so dieses Geschwurbel, ja, Vertrauen und Glaube und Gott und so weiter, das ist da einfach nicht professionell genug.
Nee, und vor allen Dingen, Vertrauen kann man ja auch verlieren.
Und wenn es schiefgegangen ist, das kann ja mal sein, ja?
Ja.
Was will sie denn dann den Geschädigten sagen, wenn sie sagt, ja, also wir haben alle Studien ausgewertet und es kam auch die Gegenseite zu Wort und wir haben die Verbände alle befragt und so weiter. Am Schluss waren alle dafür, aber es hat einfach nicht funktioniert. Das kann ja mal sein. Guck dir denn die Corona-Politik an, wo keiner wusste und so, und das verstehen wir ja alle, ne? Aber wenn dann es einfach heißt, ja, wir haben da einfach vertraut, und das entspringt unserem katholischen Weltbild und da haben wir halt gedacht und so, das ist ja ein Witz. Dann kann man die Leute auch nicht mehr in Schutz nehmen und sagen, ja gut, wir hätten es auch nicht besser gemacht, sondern wir hätten es besser gemacht. Und wir werden euch jetzt da rauskegeln aus diesen Ämtern und euch abwählen.
Ja.
Okay, Ramona, du hast gesagt, dass Vertrauen ja verdient sein muss. Und das steht ja wieder in krassem Gegensatz zu den Vorstellungen von Frau Schwan. Denn Frau Schwan sagt ja selber, dass sie vertraut, obwohl sie das nicht empirisch belegen kann. Das heißt, es ist ein unverdientes Vertrauen. Ja. Damit kann man ja auch nur auf die Schnauze fallen. Und Frau Schwan ist damit auf die Schnauze gefallen. Dazu kommen wir ja gleich. Okay, dann komme ich zum letzten Beispiel für den intellektuellen Kurzschluss. Den finde ich besonders schön. Frau Schwans Glaube als Politikmaßstab. Auf die Frage, geht es Ihnen in der SPD manchmal zu unchristlich zu, antwortet Frau Schwan. Die SPD ist für mich keine Glaubensautorität. Ja, die katholische Kirche aber offenbar auch nicht. Ne? Also, sie sagt, die SPD ist für mich keine Glaubensautorität. Das Politische, die Partei, wird nie ein Gradmesser sein für die Dinge, die ich glaube. Umgekehrt ist mein Glaube ein Maßstab für gute Politik. So, und jetzt habe ich hier mal wohlwollend mir überlegt, okay, man könnte hier zwar durchaus sagen, dass Frau Schwans Glaube ihr Maßstab oder ein Maßstab für gute Politik ist. Aber wie wir jetzt schon gesehen haben, heißt das letztlich nichts anderes, als dass Frau Schwans Meinung ihr Maßstab für gute Politik ist. Wie bei allen anderen Leuten auch. Sie sagt zwar, sie ist Katholikin, aber offensichtlich ist ja ihr Glaube nicht das, was die katholische Kirche lehrt, sondern das, was sich selber so zurecht, also ihre eigene Auffassung, ihre eigene Position. Und jetzt Entschuldigung, Frau Schwan, aber ist es da nicht kindisch und arrogant, dann zu sagen, mein Glaube ist der Maßstab für gute Politik, anstatt mal ein bisschen runterzufahren und zu sagen, ja halt, ich beurteile halt politische Maßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen, meinetwegen, nach so gut es mir möglich ist.
Wobei ich mich jetzt auch langsam frage, was glaubt sie überhaupt? Also sie glaubt nicht die Glaubensdogmen der katholischen Kirche. Sie glaubt irgendwie an einen guten Gott und eine gute Schöpfung, der sie davon abhält, quasi in Verzweiflung zu stürzen. Aber glaubt sie an ein Leben nach dem Tod? Glaubt sie, dass Jesus Christus auferstanden ist im Himmel? Glaubt sie an die Heiligen oder sonst was?
Ich glaube, dass sie wie viele Gläubigen ihre Ansichten und vor allem ihre trivialen Ansichten glorifiziert und irgendwie zu was ganz Wunderbarem aufbläst. Und das tut sie nicht nur, um sich glorios zu fühlen, sondern auch, um das als einen Konversationsstopper in Stellung zu bringen. Man kann immer sagen, ja, das ist eben mein Glaube, ne? Es gibt keine Debatte. Und das ist also erstens natürlich schlecht, weil man denkt ja, sie wurden da oder die Politiker debattieren und finden dann zusammen irgendwie die besten Lösungen und so weiter. Und da ist ja Konversation wichtig, wird ja auch gemacht, ne? Aber Glaube ist dann immer irgendwie dieses unantastbare Element. Und das ist also auch, wenn man es gut einsetzt, so eine Art Machtinstrument, ne? Dass man einfach sagt, ich setze mich jetzt hier durch, damit basta. Und ich finde, dahinter steckt ein Fehlschluss, weil wir ja gerade über diesen intellektuellen Kurzschluss ein Fazit ziehen sollen. Wenn sie keine Begründung hat und nur den Glauben, das wäre ja fatal. Das ist ja auf jeden Fall unsinnig, ohne dass man das weiter erläutern muss. Wenn sie aber eine Begründung hat, dann reicht diese Begründung auch aus. Die Begründung wird geprüft, wird kommuniziert, wird von anderen begutachtet und that's it. Also entweder sie hat eine Begründung, dann ist diese auch ausreichend, oder sie hat keine und dann geht's nicht. Und den Glauben sehe ich aber auch nirgends. Das, finde ich, ist ihr intellektueller Kurzschluss. Sie spielt sozusagen über Bande, aber die Bande existiert nicht und die Billardkugel fällt ins Aus, vom Tisch runter.
Ja.
Okay, dann komme ich zum dritten Teil, depressiv durch den Glauben. Hierzu muss man wissen, dass Frau Schwans erster Mann im Alter von 58 Jahren an einem langen Krebsleiden gestorben ist. Und das spricht sie auch häufig an. Das war, glaube ich, auf der Webseite und auch im Interview spricht sie das an zwei Stellen an. Sie wird gefragt, Sie waren zweimal Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. Zweimal sind Sie nicht gewählt worden. 2019 wollten Sie gemeinsam mit Ralf Stegner SPD-Vorsitzende werden. Auch da wurden Sie nicht gewählt. Ja, ich würde sagen, das kommt daher, dass das Universum zum Guten gedacht ist. Aber naja, auch da wurden Sie nicht gewählt. Wie gingen und gehen Sie mit dem Scheitern um? Und jetzt sagt Frau Schwan, okay, noch nicht lachen, das ist in Ordnung. In der Politik nicht gewählt zu werden, bedeutet für mich nicht im tieferen Sinne scheitern. Denn scheitern heißt, vor den eigenen Maßstäben nicht zu bestehen. Wenn es keine Mehrheit für mich gibt, ist das kein Scheitern. Okay, kann man so sehen, aber jetzt kommt's. Im Leben bin ich allerdings schon gescheitert. Zum Beispiel bei der tödlichen Krebskrankheit meines ersten Mannes. Da war die Hilflosigkeit eine tiefe Erfahrung. Ich bin daran gescheitert, ihm zu helfen. Ich hatte versucht, ihn zu retten. Damals betete ich viel, aber ich wusste immer, dass mein Gebet nicht erhört werden musste. Mein Gebet hat den Tod nicht verhindert. Mein Scheitern führte auch dazu, dass ich mich hoffnungslos fühlte. Doch ich wusste auch, das ist nicht die letzte Antwort. Also, das heißt, Frau Schwan meint, wenn man in einer Abstimmung, wo man sich beworben hat, unterliegt, ist das kein Scheitern. Aber wenn man als Nichtmediziner nicht verhindern kann, dass jemand am Krebs stirbt, dann ist das Scheitern. Fällt euch da auch die Kinnlade runter oder geht das nur mir so?
Heißt das, dass sie nicht richtig gebetet hat oder vielleicht nicht zum richtigen Gott? Oder was heißt dieses Scheitern für sie persönlich? Denn das einzige Methode, die sie hatte, um quasi den Tod ihres geliebten Mannes zu verhindern, war ihr Gebet. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was für ein Gott ist das, der quasi so ein Scheitern zulässt?
Das ist das schlechte Gewissen von ihr, weil sie genau weiß, dass sie eigentlich nicht wirklich richtig gläubig ist, ja, dass sie sich Dinge rauspickt, dass sie den Glauben nutzt und vielleicht tatsächlich in dem Moment, wo ihr Mann so krank war, vielleicht wirklich ernsthaft gebetet hat. Aber sie, genau, sie wusste, das braucht ja nicht gehört zu werden. Sie weiß das. Sie weiß das alles. Und das ist natürlich, woran sie dann wahrscheinlich auch knappern muss.
Ich würde ihr recht geben, dass also wer sich bei einer Demokratie als Option zur Wahl stellt und wird eben nicht gewählt, das ist kein Scheitern. Ne? Vielleicht hat sie irgendwie 49% der Stimme bekommen, vielleicht auch nur 1% und so. Ich finde, wer sich zur Wahl stellt, das ist erstmal eine gute Sache, das gehört dazu, das ist professionell, pff, ja, so ist das nun mal. Aber das mit dem Gebet, das finde ich irgendwie schräg, weil ihr ist ja klar, dass sie da völlig machtlos ist und dass sie da halt einfach in so ein schwarzes Nichts hineinruft, aus dem noch nie ein Echo zurückkam, und das ist ja gar nicht in ihrer Macht irgendwie. Sie verwechselt Beten mit so einer Art Hexerei.
Ja.
Dass sie da jetzt die richtigen Zaubersprüche gehext hat und die richtigen Kräuter irgendwie nachts hinterm Haus vergraben hat und so weiter. Und dann hat es halt nicht geklappt. Aber sie hat schon eigentlich davon ausgehen können, dass das klappt. Bei anderen hat es ja auch geklappt und sie hat bei ihr auch schon öfter und so. Und jetzt halt irgendwie nicht. Und diese Art von Scheitern finde ich also doch schon ziemlich bizarr, weil für mich sieht es so aus wie Hexerei.
Ich glaube, das ist hier auch wieder ein Beispiel von, die Christen glauben ihren eigenen Scheiß nicht.
Richtig.
Denn was ist denn eigentlich das Ziel von dem ganzen christlichen Spiel? Das Ziel ist, dass man möglichst viel Seelen in den Himmel schaufelt. Das ist die Ziellinie. Der Mann hat die Ziellinie geschafft. Er hat das Krebsleiden, er hat gelitten. Leiden ist immer gut. Dann kommt man erst recht in den Himmel. Selig sind die Leidenden. Und damit ist er an einem Ort, wo es eben besser geht, wenn man seinen Scheiß glaubt. Ein Ort, wo man ewige Glückseligkeit hat, Nähe zu Gott. Das ist sozusagen das Beste, was man gibt. Das ist doch wieder ein typischer Beispiel. Die leben ihre säkulare Welt und machen da noch ein bisschen christlichen Buhai dazu. Aber wahre Christen müssten eigentlich sich freuen. Ja, jetzt ist er im Himmel.
Ich würde mal spekulieren, das kommt daher, dass sie spürt, dass ihr Glaube gescheitert ist. Also sie ist nicht persönlich gescheitert, weil sie dem nicht helfen konnte. Aber dieser Glaube, diese ganzen Gebete, das ist gescheitert. Und das ist diese kognitive Dissonanz, die immer entsteht in dem Moment, wo jemand behauptet oder glaubt, der Glaube gibt ihm Hoffnung. Wenn der Mann jetzt geheilt worden wäre, ne, dann würde Frau Schwan jetzt wahrscheinlich durch die Talkshows tingeln und erzählen, wie toll das Gebet geholfen hätte.
Jetzt kannst du dir aber auch noch vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du insgeheim das doch weißt, alles, und du das Spielchen, die ganz dein ganzes Leben lang spielst, und in dem Moment, wo du das wirklich ernst meinen möchtest, weil du so unter Druck bist, dass dein Partner so schwer krank ist, aber du insgeheim weißt, eigentlich ist das ja, wer soll denn da jetzt helfen?
Wir müssen
jetzt
zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, sagen wir mal, die Unzufriedenheit mit der Realität. Und das andere ist dieses Verzweifeln am eigenen Glauben. Das sind gerade diese Glaubenszweifel, das werden wir nachher auch noch sehen. Und deswegen meine ich, da sind die Gläubigen, wenn jetzt nämlich die Gebete nicht funktionieren und sie hofft, die Hoffnung nicht erfüllt, dann leiden die Gläubigen nämlich nicht an der Realität, sondern an ihrem Glauben. Das erkennt selbst Frau Käßmann, aber natürlich erst, wenn es wirklich klar ist. Ne? Also solange der Typ noch eine Chance hat, erzählt sie der wahrscheinlich, ja, Gott meint's gut, der wird schon wissen und so weiter. Ne? Aber wenn es dann nachher klar geworden ist, er erkennt selbst Frau Käßmann, dann muss man auch mal die Fresse halten. Zuvor hatte sie auf die Frage, ich hatte ja gesagt, sie hatte das zweimal angesprochen im Interview, auf die Frage, hatten Sie denn schon einmal die Hoffnung aufgegeben, geantwortet, es gab eine Krisenzeit nach dem Tod meines ersten Mannes. Da stellte ich mir die Frage, ist Gott allmächtig und zugleich gütig? Meine Antwort war, allmächtig ist Gott, aber gütig ist er nicht. In der Folgezeit wurde ich depressiv. Da geben sich natürlich dem hochkarätigen Denker sofort wieder folgende Fragen. Erste Frage, das meine ich jetzt eher hier rhetorisch, hätte sie sich die Frage, ist Gott allmächtig und zugleich gütig, nicht schon stellen können, bevor ihr Mann Krebs hatte? Warum muss erst der eigene Mann Krebs haben oder man selber, damit man sich diese Frage stellt? Ne, das finde ich immer so unfassbar. Und diese Leute, die kann ich auch nicht leiden, sage ich mal. Leute, die offenbar denken, Gott ist gut und allmächtig, solange es einem selber gut geht. Und völlig ausblenden, dass man die Gott doch nicht danach beurteilen kann, wie er sich einem selber sozusagen wahrgenommen gegenüber verhält, sondern wie er sich insgesamt verhält. Sie merkt also, irgendwas stimmt da nicht mit meinem Glauben und jetzt hat sie die Schlussfolgerung, dass Gott allmächtig ist, aber nicht gütig. Ist das so die scharfsinnige Analytik, die da zum Tragen gekommen ist?
Die Wege des Herrn, die sind halt auch nun mal unergründlich.
Aber dass sie jetzt 20 Jahre später offenbar immer noch nicht gemerkt hat, dass auch die Option auf dem Tisch gelegen hätte, es gibt Gott nicht. Ne? Das ist doch peinlich für jemanden, der sich auf dem Cover seines Buches als einer der größten Denker, also offenbar noch großartiger als der Admiral, hier feiern lässt. Das ist doch, da fehlt doch jedes Maß.
Hier wird der Unterschied sichtbar zwischen ihrem Weltbild einerseits und den Überzeugungen, die sie dann noch da draufsetzt. Und diese Überzeugungen, die sie noch draufsetzt, die mag sie vielleicht überprüfen, aber eben anhand des Weltbildes. Das Weltbild selber überprüft sie aber nicht. Und diese Zweiteilung, dass man das eine überprüft, das andere aber nicht, das kann vielleicht auch der Grund dafür sein, dass so religiöse Irrtümer sich so hartnäckig halten. Ich frage mich halt irgendwie, jemand, der da in Verantwortung ist oder den ganzen Tag über Gesellschaft und so über dieses Ringen nachdenkt, ne, wie wird die Gesellschaft organisiert, welche Gruppen haben das Sagen und welche müssen zurückstehen und so, dass sie diese Sachen nie mal richtig hinterfragt hat und überprüft hat, finde ich, wäre eigentlich ihr Job.
Und Jörn, nicht nur tut sie das nicht, sie erklärt ausdrücklich, dass sie das nicht macht. Denn sie sagt ja, dass ihr Weltbild mit dem aufs Gute hingeschaffenen Universum nicht empirisch belegbar ist. Ne? Und sie meint im Grunde, dass es, und weiß das, dass es im Widerspruch zur Welt steht, weil die Welt halt eben nicht einfach nur super ist, sondern die ist scheiße. Sie gleicht ihre Politik oder so mit ihrem Weltbild, aber sie müsste es an der Realität abgleichen. Und sie macht das erklärtermaßen nicht. Und ja, dann knarzt es halt ständig irgendwo.
Sie hat auch gar kein klares Konzept, was denn überhaupt die Realität ist. Mal ist es nur das Hier und Jetzt und mal erweitert sie das um, ja, da ist noch irgendwas und so, da springt sie irgendwie hin und her. Tja, was machen wir jetzt daraus, Matthias? Hilf uns jetzt mal aus dieser misslichen Lage heraus, bitte. Kommt da jetzt ein Fazit oder müssen wir uns jetzt umbringen oder treten wir alle in die SPD ein? Oder?
Das hast du jetzt gesagt. Außerdem begegnet einem da vielleicht sogar noch Frau Schwan, weiß ich nicht, ob ich das so ein Grund wäre. Also, wie Ramona schon vorhin geahnt hat, redet sie sich jetzt diesen Glauben, der erkennbar nicht geholfen hat, auch noch schön. Der Interviewer vom Pro-Magazin fragt, hat Ihnen in diesem Scheitern Ihr Glaube geholfen? Und jetzt sagt sie, ja, zusammen mit professioneller ärztlicher Hilfe. Das erinnert mich an so ein Diät-Wundermittel, von dem ich mal Werbung gesehen habe, das dann im Kleingedruckten aber auch nur wirkt in Verbindung mit einer vernünftigen Diät. Ne? Also hier, der Glaube hat ihr geholfen, zusammen mit professioneller ärztlicher Hilfe. Und in einem anderen Interview mit Radio Vatikan, da geht daraus hervor, dass ihr der Glaube überhaupt nicht geholfen hat. Da hat sie nämlich 2008 erzählt, ich habe daraufhin eindringliche Gespräche mit zwei Geistlichen geführt, die mir helfen sollten, aus einem Dilemma, das ich als ein moralisches Dilemma empfand, herauszukommen. Also ich vermute so, dass dieser Gott zwar allmächtig, aber nicht gut ist. So müssen wir das ja hier zusammenreimen, nach dem, was sie gesagt ist. Also, wir haben mit diesen Geistlichen gesprochen. Aber ich bin aus dieser Depression trotzdem nicht herausgekommen und habe deswegen eine Psychoanalyse begonnen. Also, sie sagt zwar, der Glaube hätte ihr geholfen, zusammen mit professioneller ärztlicher Hilfe. Aber wenn man sich anguckt, was sie sagt, dann hat der Glaube sie in die Depression getrieben. Die beiden Geistlichen konnten sie auch nicht rausholen. Und erst als sie einen Psychoanalytiker mal da kontaktiert hat, ist sie da erfreulicherweise rausgekommen aus dieser Depression. Ja, das ist also so offensichtlich, dass das sogar Frau Schwan selber aufgefallen ist, denn sie fährt fort und redet sich ihren Glauben schön. Jetzt wird man vielleicht von der katholischen Kirche her sagen, diese langen Gespräche mit den Geistlichen haben dir nicht geholfen, deswegen hast du dich in eine weltliche Analyse begeben. Hier höre ich übrigens auch so ein gewisses Schuldgefühl raus, ne? Dass sie sich so ein bisschen rechtfertigen will. Also, sie hat es doch zweimal versucht, ne? Zwei Geistliche, und es hat nicht geklappt, ne? Aber trotzdem scheint sie sich irgendwie noch vor der katholischen Kirche rechtfertigen zu müssen, dass sie jetzt nicht bei den Geistlichen, sondern bei dem Profi sich Hilfe besorgt hat. Und jetzt sagt sie, ja, aber meine Antwort darauf, Auch das ist sozusagen ein Stück der Schöpfung Gottes. Und wenn man auf diese Weise Klarheit über sich selbst erlangt, wenn man merkt, dass das, was man als moralisches Dilemma angesehen hat, kein moralisches Dilemma war, sondern eine ganz anders gelagerte Ungeklärtheit der inneren seelischen Konstellation, dann fühlt man sich befreit. Ich glaube, dass ja auch die katholische Kirche, und das geschieht ja auch, durchaus offen sein sollte, dass zuweilen geradezu ärztliche, seelenärztliche Mittel wichtig sind, um einen Menschen, der zwar glaubt, aber dann doch in sehr große Zweifel gerät und in große Verzweiflung, daraus wieder zu befreien. Ich meine, Frau Schwan hat sich völlig immunisiert. Wenn der Glaube nicht hilft und die Geistlichen und der Psychoanalytiker, dann sieht sie den Psychoanalytiker wieder als Gottes Geschöpf und dann ist Gott auch wieder der Gute. Für das Gesamtfazit habe ich auch noch hier einen schönen Spruch von ihr. Da sagt sie, der Glaube ist nicht nur rein kognitiver Art. Er ist ein Akt der ganzen Person. Er prägt das Handeln, das Fühlen und das Denken einer Person insgesamt. Und da kann ich nur sagen, ja, das war der wahrste Satz ihres gesamten langen Interviews, Frau Schwan. Man sieht bei dem, was Sie von sich geben, wie der Glaube, den Sie als irgendwie heimelig wahrnehmen, Ihr Handeln, Fühlen und das prägt, was Sie für Denken halten.
Ich finde, Frau Schwan ist ein schönes Beispiel dafür, dass Glaube einfach nicht mit rationalem Denken unter einem Hut zu bringen ist. Man kann nur glauben, wenn man konsequent nicht rational argumentiert, denkt und handelt. Und das bringt sie eigentlich mit dem Interview ja sehr schön auf den Punkt und entlarvt sich dann auch dadurch.
Mein Fazit ist dreierlei, drei kurze Dinge. Und zwar dieses, was sie da am Schluss, dieses Zitat, ne, dass der Glaube ein Akt der ganzen Person ist, handeln, fühlen, denken, alles wird dadurch durchdrungen. Ne, da suggeriert sie, dass sie als Christin, ne, durchdrungen oder durchflutet ist von Gutheit. Ja, ach, und man hat, kannst du sich vorstellen, dass sie da sitzt mit ihrem Heiligenschein und so weiter, ne? Das finde ich schon ziemlich schmalzig und aber auch unverfroren, weil das wird ja den anderen dann irgendwie abgesprochen. Aber selbst wenn sie es den anderen nicht absprechen würde, kann sie es ja selber erstmal für sich beweisen. Also ich finde das also unangenehm. Der zweite Punkt ist, sie war ja zweimal Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, beziehungsweise die weibliche Form, ne, in dem Fall. Und man denkt jetzt irgendwie, ah super, ne, da haben wir jetzt hier die Alternative, Vanille oder Schoko und so. Ne. Und aber die Wahrheit ist, der Steinmeier ist auch so ein Wischiwaschi-Gläubiger. Das habt ihr ja schon mal vor meiner Zeit im Ketzer-Podcast super auseinandergenommen, da mit seinem unsichtbaren Freund. Ne? Und sie jetzt auch. Und da fühle ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen verarscht. Gut, das kann mal sein, ne, wenn jetzt eben alle gläubig sind, ne? Aber wir haben hier nicht wirklich die Auswahl. Das ist der Punkt 2. Und das dritte ist, so mein Hauptpunkt, sie wird uns immer so präsentiert als so die verrückte, unkonventionelle Nudel, ne, mit ihrer etwas wirren Frisur, ne? Aber hochgebildet. Ne? Und sie eröffnet uns jetzt so ganz neue Wege, an die noch keiner gedacht hat, weil sie so wahnsinnig pfiffig und clever ist und so. Und am Schluss kriegt sie noch irgendwie eine Talkshow und so, Wahnsinn. Ne? Aber alles, was sie hier gesagt hat, war im Grunde kalter Kaffee aus der Mottenkiste. Alle Argumente sind längst widerlegt und zwar seit Jahrhunderten. Ja, und das finde ich dann irgendwie nicht mehr so intellektuell und auch nicht mehr irgendwie pfiffig oder so, sondern einfach nur ärgerlich, dass da so viele Leute, inklusive sie selber, darauf reinfallen.
Ja. Die hält sich für intellektuell, aber sie, also ist ja nichts Originelles, was sie sagt. Ne? Also vielleicht jetzt sagt sie es mit anderen Worten. Sie plappert nur den Scheiß nach, der ihr von klein auf in ihrem gemütlichen katholischen Heim da eingetrichtert wurde. Und was sie gesagt hatte hier über Atheisten, da kann ich jetzt gut mitleben, weil wir jetzt sehen, wie fühlen wir uns, hat sie sich gefühlt. Sie sagt, ich denke, wenn man die metaphysische und religiöse Dimension im Leben nicht mitdenkt und fühlt, dann ist das eine verarmte Form von Leben.
Boah. Überleg dir mal, ne? Das ist doch echt.
Und das sagst du uns nach 2 Stunden.
Ich würde sagen, sie ist eine intellektuelle Mitläuferin. Sie merkt, dass es irgendwo mal aneckt, aber dann bringt sie irgendwelche Ausreden dafür, warum man nicht aus der Kirche austreten muss und so weiter. Deswegen würde ich wirklich sagen, sie hat das gekriegt von ihrer katholischen Kirche und sie ist eine intellektuelle Mitläuferin. Und dieser Klappentext, der ist so von der Realität entfernt, dass mir wirklich die Kinnlade da runtergefallen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.